Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Zeichen der Zeit. Ich darf bei mir im Studio begrüßen Frau Gabriele Kubi. Guten Tag, Frau Kubi.
Hallo.
Frau Kubi ist Soziologin und Buchautorin. Wir möchten heute über das Thema Familie sprechen. Da hat Frau Kubi uns als Soziologin sicherlich viel zu sagen. Als ein Zeichen der Zeit kann man sicherlich festhalten, dass heute die Familie immer wieder beschworen wird als wichtigste Einheit, als erster Baustein unserer Demokratie, als erster gesellschaftlicher Baustein. Und dennoch sieht die Realität sehr düster aus. Frau Kubi, wir haben heute traurigerweise mit vielen Definitionen von Familie zu leben. Das sorgt für Unklarheit. Was ist eigentlich Familie?
Ja, dass man die Frage überhaupt stellen kann, ist eigentlich erstaunlich, weil über ein paar tausend Jahre war klar, was Familie ist. Es ist das, was die Kinder spielen. Wenn sie Familie spielen, sie spielen Vater, Mutter, Kind. Und heute ist durch den Zusammenbruch der Familie, der ein relativ kurzes Phänomen ist in den letzten paar Jahrzehnten, ist die Scheidungsquote ja nach der Einführung der Pille unglaublich raufgegangen, hat sich verdoppelt innerhalb von 10 Jahren, liegt heute ungefähr schon, geht auf die 50% zu, wird fragwürdig, was ist denn eigentlich Familie? Und wir haben neue Begriffe wie Patchwork-Familie, wir haben Begriffe wie Lebensabschnittspartner, wo sich eigentlich schon das Sprachgefühl dagegen sträubt, wenn nicht was anderes. Und unser Kanzler Schröder versteigt sich dazu zu sagen, Familie ist dort, wo Kinder sind. Also es braucht überhaupt keine Bindung mehr, wenn es, ich nehme an, er meint auch Erwachsene, also wenn es Erwachsene und Familie und Kinder irgendwo gibt, die irgendwie zusammenhängen, dann ist schon Familie da.
Sie beschreiben gerade also letztlich Familie als das, was Kinder in ihrem intuitiv wahrscheinlich richtigen Gefühl als Vater, Mutter, Kind spielen. Nun ist es allerdings so bei uns in Europa, dass Menschen, die dieses Familienbild vertreten, diffamiert werden. Stichwort Rocco Buttiglione, der nicht Kommissar der EU werden konnte, weil er eben nach Meinung vieler Parlamentarier, aber auch vieler Medien vor allen Dingen, ein zu konservatives Familienbild vertritt.
Ja, also es war der qualifizierteste Mann, den die ganze Kommission hatte. Es ist ein Vater von, er ist Philosophieprofessor, er spricht viele Sprachen, er ist ein hochgebildeter Mann. Er hat eine intakte Familie, er hat 4 Kinder. Er wäre wirklich qualifiziert gewesen für dieses Amt. Und die Gegner, die sein katholisches Menschenbild nicht ertragen können, was nämlich heißt, der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen was auch heißt, die Ablehnung der homosexuellen Ehe, die er als Katholik ablehnt, das hat genügt, dass diese Gegenkräfte gearbeitet und gearbeitet haben, kaum mehr geschlafen haben, um diesen Mann zu stürzen. Und es ist ihm gelungen. Ich glaube, dass es wirklich ein schwarzer Tag für Europa ist. Es zeigt nämlich, dass diese Ideologie der Toleranz nicht trägt und aufhört, wo die Werte der Gegenfraktion widersprechen, da ist alle Toleranz zu Ende.
Frau Kubi, es ist ja dann doch irgendwo irrsinnig zu sehen, dass viele Menschen im öffentlichen Leben, im öffentlichen Bewusstsein, bekannt dafür sind, dass sie ihr Eheversprechen mehrfach gebrochen haben. Wir haben es erlebt, ein Kanzler Schröder, ein Außenminister Fischer waren dafür bekannt und haben das durchaus so gelebt. Trotzdem wird ihnen das öffentliche Vertrauen ausgesprochen.
Ja, ja. Also das Ehebruch gilt einfach als Kavaliersdelikt in unserer Gesellschaft. Das ist ja dauernd, wird es auch gefeiert. In jeder Zeitung können wir es ununterbrochen lesen. Es wird einem sogar als Therapie empfohlen. Ich glaube nicht, dass es ein Kavaliersdelikt ist, wenn jemand immer wieder ein existenzielles Versprechen bricht. Und wenn wir uns die Politik anschauen, dann sehen wir, dass das ja auch im politischen Bereich passiert. Zu dem ganzen Familienbild heute, wenn wir sehen, welches Maß an persönlicher Zerstörung, an persönlicher Therapiebedürftigkeit, an persönlichem Unglück und was sich dann in die Gesellschaft auswirkt, der Verfall der Familie bringt, dann muss man sich eigentlich auch wundern, dass wir nicht als Gesellschaft sagen, hoppla, wir sind in die falsche Richtung gegangen, wir müssen zurückkehren zur Familie, stattdessen reißen wir alle Tore auf und tun mit der Gesetzgebung einfach ununterbrochen das Fundament der Familie weiter zerstören. Das ist ein erstaunlicher, völlig irrationaler Schluss, der aus dieser Situation gezogen wird.
Aber Frau Kubi, warum sagen Sie ohne Familie keine Zukunft? Warum konkret?
Ja, die Demokratie, von der ich selber ja, bin geboren 1944, das heißt, ich habe 60 Jahre Frieden und Demokratie. Das ist sozusagen mir in Fleisch und Blut übergegangen. Frieden ist das Normale. Und Demokratie, wo wir Freiheitsrechte haben, wo wir unsere Regierung wählen, so ist es einfach. Ich bin mir zum Beispiel nicht sozusagen im Gefühl bewusst, wie gefährdet Demokratie ist. Demokratie beruht aber darauf, dass es Menschen gibt, die die Werte einhalten, die zu Werten überhaupt erzogen worden sind. Und wo passiert das, wenn nicht in der Familie? Und wir sehen, wir sind in einer Gesellschaft, wo das alles flöten geht, wo die Nachrichten immer noch voll sind von Korruption in allen Bereichen der Gesellschaft und immer mehr Kriminalität. Wo lernen wir, dass Ehrlichkeit ein Wert ist, dass es gut ist, nicht zu lügen, dass es gut ist, nicht zu stehlen, dass es ein Gebot ist, dass wir die Gebote halten, dass wir solidarisch sind, dass wir teilen, dass wir auf andere achten, dass wir unegoistisch sind, nicht immer uns selber das größte Stück an uns reißen. Wo lernen wir das? Wo lernt es überhaupt ein Mensch, wenn nicht in der Familie?
Aber wie wird das konkret in der Familie erlernt? Welche Konstellation muss erfüllt sein? Welche Bedingungen müssen in der Familie vorherrschen, damit tatsächlich solche Werte vermittelt werden können?
Ich glaube, es kommt alles an auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ob diese Beziehung gut ist, ist abhängig davon, wie sie ihr bisheriges Leben, wie sie mit ihrer Sexualität umgehen, ob sie das schon in kleiner Münze sozusagen vorher schon ausgegeben haben oder ob sie wirklich dazu gekommen sind, zu einem ganz festen, bindenden Ja. Jedes Kind wünscht sich das. Ja. Es wird kein Kind geben, was nicht wünscht, dass die Beziehung, dass die Eltern, Vater und Mutter eine liebende, starke Beziehung haben. Das ist die Grundvoraussetzung, dass das passieren kann.
Sie sprechen gerade davon, dass die Liebe zwischen Mann und Frau wesentlich ist. Das heißt, die Definition Familie ist dort, wo Kinder ist, schließen Sie damit eigentlich ja dann schon aus. Denn Kinder können ja auch bei gleichgeschlechtlichen Partnern sein.
Es ist eine unglaubliche Missachtung der Kinder. Und das in einem Zeitalter der Psychologisierung, wo Therapeuten ununterbrochen damit beschäftigt sind, die Wunden, die in heterogeschlechtlichen Ehen dennoch geschlagen werden, zu heilen. Also der Mensch braucht Vater und Mutter, das weiß jeder Psychologe. Die Psychologie ist Zeitgeist. Und trotzdem machen wir eine Politik, wo wir auf der ganzen Welt übrigens, wo ein Land nach dem anderen sagt, es ist in Ordnung, wenn gleichgeschlechtliche Paare eine eheähnliche Beziehung eingehen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und wo wir wirklich misstrauisch werden sollten, ist, dass Druck besteht und ein Angstklima, sich dagegen auszusprechen. Es gibt zum Beispiel in Kanada schon ein Hate Law, wo ich das, was ich jetzt sage, nicht mehr sagen dürfte. Das Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland wird das Gleiche bewirken, weil gesagt wird, ich diskriminiere. Was ich finde, ist, dass solche Gesetze die Kinder diskriminieren. Ein Kind braucht Vater und Mutter, wenn es ein gesunder Mensch werden soll. Daran kann überhaupt kein Mensch vorbeigehen. Einfach missachtet.
Ja, Sie sprechen über diese zentrale Bedeutung der Verbindung zwischen Mann und Frau. Dann sprechen wir doch einmal über die Rolle von Mann und Frau. Ja. Immer wieder umstritten in der gesellschaftlichen Diskussion. Was sind sozusagen die konkreten Aufgaben, die Ihrer Meinung nach nur eine Mutter erfüllen kann? Und was sind konkrete Aufgaben, die nur ein Vater erfüllen kann in der Erziehung der Kinder?
Also die erste Aufgabe, die die Mutter hat, ist, das Kind zu kriegen, zu gebären. Das kann eindeutig nur eine Mutter machen. Ja. Selbst wenn die Wissenschaft so perverse Sachen macht wie Leihmutterschaft und ich weiß nicht was alles, und an Gebären, lassen wir das mal auf der Seite. Lassen wir das mal, immer ist es noch eine Frau. Ja? Also das Kind zu gebären, das kann nur eine Frau. Und aus diesem, dass ich ein Kind 9 Monate in mir trage, dass ich es dann stille mit meinem eigenen Körper, ja, diese Verbindung, diese innigste Verbindung zwischen Mutter und Kind, die ist eben nur da, das gibt es nur einmalig und die ist einzigartig. Für jeden Menschen ist die Beziehung zur Mutter einzigartig. Und ganz viel hängt davon ab, dass diese Beziehung gut ist. Und der tiefe Impuls der Mutter ist Selbstlosigkeit zu dem Kind. Mutter gehen ins Feuer, wenn sie ihr Kind rausholen, wenn ihr Kind in Gefahr ist. Das tut eine Mutter, der Instinkt treibt sie dazu. Das ist, ja.
Es ist ja interessant zu sehen, dass selbst die Hirnforschung mittlerweile diese Dinge, die Sie gerade gesagt haben, belegt. Ja. Nach der Geburt eines Kindes ist es interessant, wenn die Hirnströmungen gemessen werden. Beim Blick auf die Mutter haben wir hohe Ausschläge, was so viel bedeuten soll wie Freude. Beim Blick auf den Vater allerdings bleibt es bei einer Linie, immerhin ist es kein Punkt. Doch was ist dann sozusagen die Rolle des Vaters? Was kann der Vater dem Kind nur schenken? Wo ist er sozusagen unique?
Der Vater ist erstmal tatsächlich nicht so wahnsinnig wichtig, was sich in diesen Gehirnströmen zeigt. Während dieses Bonding, dass der Mensch eine bindende Beziehung eingeht, das passiert sofort am Anfang zwischen Kind und Mutter. Und es ist wesentlich, das führt dann zu dieser ganzen Diskussion Kinderkrippe und so weiter, das Kind abschieben, ja? Also das ist das Zentrale zwischen Vater und der Vater kommt erst so allmählich ins Bild. Ja. Und er kommt immer mehr ins Bild, je größer das Kind wird, wenn es darum geht, dem Kind zu sagen, das Kind in die Ordnung einzuführen, zu sagen, diese Welt ist geordnet und hier ist dein Platz. Ich habe meinen Platz in der Welt, hier ist die Welt, ich führe dich auch in die Welt ein. Ja, und es ist ein starker Vater ist Es ist auch für mein Selbstgefühl, also auch damit ein Kind lernt, wer es als Frau ist, braucht es den Blick des Vaters, der anerkennt es, der die Tochter anerkennt als Frau. Und der Sohn braucht den starken Vater hinter sich, der diese Kraft, die der muss den Vater als stark erleben. Wenn er den Vater als Waschlappen erlebt, hat er große Schwierigkeiten, seine eigene Männlichkeit zu finden und wird vielleicht homosexuell, weil er diese dominante Mutter hat. Ja?
Sie haben gerade sehr schön beschrieben, eben was die Rolle nur, eine Rolle, die nur die Mutter einnehmen kann, eine Rolle, die nur der Vater einnehmen kann. Nun ist sie zurzeit eher der Trend zu sagen, die Geschlechter sollen austauschbar sein. Alles kann von jedem wahrgenommen werden. Sie haben es selber schon angesprochen, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und dazu dann eben auch die Adoption der Kinder. All die ganze Diskussion führt ja eigentlich weg von diesem Rollenbild, sage ich jetzt mal. Eine weitere aktuelle Diskussion ist die Diskussion um Betreuung, auch in allen Staaten eigentlich rund um die Welt geführt, vor allen Dingen in Europa. Ja. Was nehmen Sie dazu für eine Haltung ein? Ist es tatsächlich verantwortbar, in einer kultivierten Gesellschaft zu sagen, wir geben unsere Kinder direkt nach der Geburt in die Betreuung?
Also wir haben das riesige Problem mit der Demografie. Das wissen inzwischen die Politiker, sie hätten es schon 30 Jahren wissen können, seit dem Pillenknick, jetzt werden sie plötzlich, wo es eigentlich zu spät ist, der Zug fährt, wissen wir, dass wir in diese Krise reinkommen, die riesengroß sein wird. Warum kriegen die Kinder, warum machen sie sich jetzt Gedanken, warum kriegen die Frauen keine Kinder, wie können sie, und in der Tat ist das ja eine berechtigte Frage, wie können wir Frauen Beruf und Kinder miteinander vereinbaren, und die Lösung, die der Staat jetzt pusht, ist, wir bauen Kinderkrippen, dass die Kinder schon nicht erst im Kindergarten mit 3, 4 Jahren, sondern gleich am Anfang nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr in die Kinderkrippe gegeben werden können. Ja. Irgendwo, wo sie von fremden Fachkräften mehr oder weniger gut betreut werden.
Die sogenannte U3, also unter 3 Jahr Betreuung.
Ja. Und die Idee ist, dadurch lösen wir das Problem. Aber was tun wir da als Gesellschaft? Erstens gibt es, die DDR hat es so gemacht, Schweden, und die Ergebnisse sind schlecht. Gibt es Studien darüber, was das mit der Psyche des Menschen macht, ja, mit der Seele. Wir brauchen ja Menschen, die ein festes Fundament haben, die Urvertrauen haben und die Geborgenheit erlebt haben, die ihren Platz kennen und die wissen, ich bin gewünscht, ich habe eine wirkliche, da es gibt mir gegenüber ein soziales System, was mich will, was mir meinen Platz gibt, was für mich da ist. Ich habe hier meinen Platz. Und das kann nur in der eigenen Familie geschehen und in der Beziehung zur Mutter. Das ist der eine Aspekt. Was wird aus den Menschen? Und wir brauchen feste, starke Menschen. Sonst sind sie nämlich diktaturanfällig, wenn sie nicht stark sind. Mhm. Und es ist nicht so sicher, in welche Richtung unser politisches System gehen wird, ja, weil wir von Demokratie reden. Das andere ist, dass wir Kinder immer nur als Last diskutieren. Ich habe 3 Kinder. Ich habe jetzt, wie ich das Buch geschrieben habe, mein Tagebuch nachgelesen. Wie ist es denn mit kleinen Kindern? Es ist eine irrsinnige Freude, kleine Kinder zu haben. Warum soll ich denn ein Kind kriegen, wenn ich dann nicht dieses liebesfähige Geschöpf mit dem Kind zusammen bin? Ja? Es ist eine unglaubliche Chance für die Eltern, wenn diese bedingungslose Liebe des Kindes einem begegnet. Es gibt nichts Schöneres als das Lächeln eines Babys und die kleinen Kinder, die kreativ sind, voller Lebensdrang, zuversichtlich. Das möchte ich doch erleben. Wozu soll ich denn sonst Kinder haben? Es ist eine irrsinnige Freude, Kinder zu haben. Ja, es ist anstrengend.
Ja, Sie sprechen gerade.
Ja, klar auch. Aber wer sagt denn, wir leben nicht in einer Spaßgesellschaft. Spaß ist nicht das Leben, ja? Ja. Sondern wir wollen das Leben.
Sie sprechen gerade eine gesellschaftliche Diskussion aus, die sich eigentlich schon in 2 Wörtern sehr klar zusammenfassen lässt. Früher war oder bis jetzt, auch heute ist noch häufig vom Lastenausgleich gegenüber Familien die Rede, wogegen eben Leute, die meinen, die Familie muss gefördert werden, vom Leistungsausgleich sprechen, von der Leistungsgerechtigkeit, die gegenüber Familien erfolgen muss. Ja. Gehen wir mal ein bisschen in diese Richtung, ja. Politische Maßnahmen, Förderung von Familien.
Ja.
Was?
Wir haben halt in Deutschland, es gibt Länder, die da, glaube ich, schon sehr viel weiter sind. Norwegen habe ich gehört. Die Politiker haben doch eigentlich jetzt nur eine einzige Aufgabe, den Hebel rumzureißen. Und sie sagen, wir machen das familienfreundlich, dass wenigstens die äußeren Bedingungen so sind, dass Familie gelebt werden kann und wir nicht ab 3 Kindern wirklich in Armutsniveau kommen.
Ja, also das heißt, Sie sehen hinter der derzeitigen Haltung ein sehr negativistisches Familienbild.
Durchaus, ja.
Aber Menschen mit einem positiven Familienbild, wie es eins zum Beispiel Paul Kirchhoff vertreten hat, werden dann niedergemäht in den Medien. So innerhalb von wenigen Wochen haben Sie erlebt, leben Menschen, die damit auftreten, wie die ausgemerzt werden können.
Ja, ich meine, es sind wahnsinnig schwierige Probleme. Wir sehen, dieses Wirtschaftssystem geht runter, diese demografische Krise kommt und wir sind eigentlich in einem Zustand, wo wir alle nur unseren Besitzstand wahren wollen. Und mit diesem Gefühl, nimm mir nur ja nichts weg, kommen wir nicht in die Zukunft. Und ob jetzt schon die Zeit da ist, wo wirklich Visionen entfaltet werden können, dass wir als Volk fähig werden, in die Zukunft zu gehen, ist fraglich. Es ist ein ungerechtes System, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Es ist so, dass die Familien mit Kindern ja die Altersversicherung bezahlen für alle, die nie Kinder hatten. Ja. Also die Familien zahlen das enorme Last, finanzielle Last, die Kinder aufzuziehen, tragen sie und tragen die Altersversicherung für alle, die nie ein Kind aufgezogen haben. Ja. Das muss geändert werden. Ich möchte aber eins sagen. Dieses Armutsargument ist, glaube ich, nicht zentral.
Ja.
Das Land in Europa mit der einzig hohen Geburtenrate, die nicht unter dem Erhaltungsniveau ist, ist Albanien, wo es irgendwo bei 4 liegt, 4 Kinder pro Frau, ist das ärmste Land in ganz Europa. In armen Ländern haben die Menschen immer Kinder bekommen.
Aber dann wird Ihnen jetzt, da würde Ihnen ja dann gesagt werden, ganz klar, weil Familien dort immer noch die Altersvorsorge schlechthin sind.
Das also wird auch bei uns bald so sein. Ich will das auch nicht als Argument bringen. Die politischen Verhältnisse müssen geändert werden, die Gesetzgebung. Aber als für uns, also für Sie, ja, für die nächste Generation, da ist die Armut nicht der wirkliche Grund. Wenn ich liebesfähig bin, wenn ich mit meiner Sexualität richtig umgehe, mir einen Partner suche, mit dem ich sage, okay, wir gehen durch das Dicke und Dünne, was vor uns liegt, das wird nämlich ziemlich dünn sein, was vor uns liegt, dann werde ich auch Kinder kriegen und mich mit dem Leben verbünden und das Leben wird sich immer eine Bahn suchen. Ja? Also deswegen glaube ich, zwar muss die Politik sich ändern, aber die Gründe, warum Menschen keine Kinder kriegen, liegen nicht wirklich auf dem Gebiet. Ja?
Das heißt aber, wie zeichnet sich sozusagen dann wollen wir mal etwas positiver werden? Wie zeichnet sich ein gesundes Familienleben aus? Wo sozusagen, in welchem Klima können sich Familien entfalten, sodass sozusagen, dass man das als gut bezeichnen könnte?
Ja, also ich war vor kurzer Zeit in Kanada. Ich habe da einen Gegenbesuch, Cambermere heißt es, ist in Ontario in der Nähe von Ottawa. Und da ist ein Tal, da leben 20 bis 25 katholische Familien, die da hingezogen sind in den letzten 10 Jahren. Es gibt auch ein spirituelles Zentrum, Madonna House heißt es. Und die durchschnittliche Kinderzahl dieser Familien ist 8. Also ich war in einer Familie mit 6 Kindern, wo ich diese Tage über war. Die Kinder, die da zu Besuch kamen, da war eine Familie mit 14 Kindern. Und die sind katholisch, sie sind engagiert katholisch. Sie sind zusammengezogen, um sich gegenseitig zu stützen und sie machen alle Homeschooling. Das heißt, die Mütter, die diese vielen Kinder haben, die selbstbewusste, heitere, also ganz positive Ausstrahlung haben, die Mütter, weil sie in einer ganz festen Beziehung auch mit ihrem Mann sind, weil sie in der Religion gebunden sind, die machen Homeschooling, was wirklich eine Kleinigkeit ist. Ja. Nehmen das auf sich. Sie bringen Opfer dafür, in der Tat auch finanziell ist es schwer, da ökonomisch zu überleben, aber wie die Kinder sind, in welcher Verfassung, das war absolut begeisternd. Ja, also die sind, ich habe die auch interviewt, bin mit denen rausgegangen, habe gesagt, wie findet ihr das Homeschooling? Wir möchten nie was anderes. Habt ihr Angst vor der, wenn ihr rausgeht hier aus dieser behüteten Atmosphäre? Ja, überhaupt nicht. Mit Christus ist alles möglich. Die haben einen Bombenglauben. In den Familien war Harmonie und Frieden. Also ich habe so einen Frieden einfach noch nie erlebt. Es war ein Geist da. Wir sind eine Familie. Wir müssen Opfer bringen. Jeder ist verzichtbereit. Und es eine Kreativität bei den Kindern, die haben ein Strahlen, eine Lebensfreude gehabt, das war einfach umwerfend. Ja?
Jetzt werden natürlich viele, die das hören, werden sagen, gut, das war dann eben die schöne kleine Welt in dem Tal irgendwo in Kanada, wo die Familien zusammengezogen sind. Ich selber komme aus einer Familie mit 10 Kindern, ich habe 9 Geschwister, also ich würde sagen, es
auch
ist
ungewöhnlich.
Auch in Deutschland ist es möglich, ja, wir knacken sogar den Durchschnitt in Kanada.
Ja.
Auch in Deutschland ist es möglich, wir wohnen in der Nähe von Bonn, also sehr zentral, nicht irgendein Tal, irgendwo verborgen. Wir wohnen auch ganz normal, wir sind nicht mit Familien zusammengezogen. Also was würden Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, um ihnen zu sagen, ihr könnt das Abenteuer Familie eingehen?
Die Zeiten, die vor uns sind, sind schwierig, darüber gibt es keinen Zweifel. Deswegen würde ich jungen Leuten sagen, achte auf deine Sexualität, wähle deinen Partner gut und wähle einen Partner, mit dem du wirklich ein festes Bündnis eingehst, um in diese Zeit reinzugehen. Und gründe Familie, denn es gibt überhaupt nichts Sicheres mehr, auch für eure Generation wird es das nicht geben, weil die nächste Generation wieder kleiner ist. Ja, also diese Probleme, die und was wir euch alles aufladen, dieser Schuldenberg und so weiter, wollen wir nicht davon alle, von dem allen reden. Wir müssen uns mit dem Leben verbünden. Und das Leben sind Kinder. Ja, deswegen würde ich sagen, ein fester Partner und Glauben. Ja, ich muss nämlich noch eins hinzufügen, dass das entscheidende Funktion der Familie ist die Glaubensvermittlung. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit eben auch gar nicht anders bestehen können, als wenn wir unsere Antennen aufmachen für den Willen Gottes, der uns da durchführt. Und wo wird Glauben vermittelt, wenn er nicht in der Familie vermittelt wird? Und wie schön ist eine Familie, wenn da Glaubensleben ist? Welche Freude ist da, welcher Frieden ist in der Familie, wo Glaube ist, wo gebetet wird? Ja? Und wenn das eben nicht passiert, dann muss Gott solche Bekehrungswunder vollbringen wie bei mir. Ja?
Und sehr viel Kraft dafür finden.
Was er auch tut.
Sie sprachen gerade davon, ohne Familie keine Zukunft. Das würde ja dann in diesem Sinne auch für die Kirche gelten, wenn Sie sagen, die Glaubensvermittlung findet vor allen Dingen in den Familien statt. Wie muss Kirche denn dann darauf reagieren? Muss es eine Familienpastoral geben?
Ja, unbedingt.
Muss viel, viel stärker darauf?
Unbedingt. Ja, wer das jetzt macht, sind überwiegend die neuen geistlichen Gemeinschaften. Und es muss der Glaube in seiner ganzen Fülle verkündet und gelehrt werden und praktiziert werden. Wenn er nämlich überall beschnitten wird, ist die Kraft raus. Ja. Ja, und in diesem Sinne, denke ich, arbeiten wir halt, wir leihen halt der Kirche zu.
Ja, ja. Ja. Frau Kubi, das heißt, um nochmal ein bisschen auf den Punkt zurückzukommen mit einer Familie gründen, junge Leute, denn das ist ja immer noch so, dass für viele damit sozusagen, für viele steht dann als Fanal da der Verzicht, Opfer bringen. Sie sprachen gerade auch darüber. Welche Haltung muss man zum Verzicht entwickeln, um irgendwie eine positive Einstellung zur Familie zu haben? Bedeutet für mich dann Familie nur Arbeit und Verzicht, weniger Einkommen, weniger Ferien? Das muss doch irgendwie, was sozusagen, welcher Gedanke zündet, wenn ich als junger Mensch dann trotzdem sage, nein, ich lasse mich trotzdem darauf ein, jetzt nicht nur aus Sicherung, ja, aus Gründen der Alterssicherung oder für die Zukunft.
Das führt eigentlich zu der Frage, was braucht der Mensch am allermeisten, und das ist Liebe. Und die Familie ist der Ort, wo Liebe gelebt werden kann. Das ist das eigentliche Heim und Zuhause und der eigentliche Ursprungsort und Entstehungsquellgrund der Liebe. Und das ist das, wonach wir uns am allermeisten sehnen. Wenn wir Liebe leben, wenn wir vor die Alternative gestellt würden, und was macht uns glücklicher, dann könnten wir ganz bestimmt auf viel Materielles verzichten, wenn Liebe in den menschlichen Beziehungen da ist. Das ist das auch, was ich in diesen Familien in Kanada erlebt habe.
Ja. Ich muss dabei, wenn Sie das sagen, an meine Mutter denken, eine Frau, vor der ich großen Respekt habe, die ich zutiefst bewundere, und das kann ich auch so ehrlich sagen, einfach deshalb, weil sie vor allem diese selbstlose Liebe an den Tag gelebt hat, ohne jetzt irgendwie vielleicht ihre eigene Identität aufzugeben, hat sie einfach permanent gegeben, aber sie erscheint mir heute trotzdem als unheimlich glücklicher Mensch, sogar häufig viel glücklicher als so manche andere Menschen drumherum. Also kann man dann sagen, dieser Verzicht wird dann zu Investition, wenn er aber in der Familie erfolgt?
Ich glaube, jeder Verzicht ist eigentlich eine Investition. Auch der Verzicht auf Sexualität vor der Ehe ist eine Investition in die Stärke und in das bindende Band der Ehe. Und Liebe ist per Definition, ist sie selbstlos. Und das ist das, was Mütter, vor allem die Mütter von sich aus in die Familie reingeben. Und das ist das, was die Kinder dann lernen. Und wie soll unsere Gesellschaft existieren, wenn wir nicht an irgendeiner Stelle lernen, selbstlos zu sein?
Frau Kubi, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses äußerst positive Familienbild, was Sie hier vertreten haben. Liebe Zuschauer, wir haben gelernt, Abenteuer Familie kann man eingehen, sollte man wagen. Nur das ist wahrscheinlich die einzige Chance, um auch in der Zukunft sicher zu leben, auch in der Zukunft glücklich zu leben. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.